verflixte, fünfte wollte ich jetzt sagen, nee, siebte Folge von Schotterwege ist nicht nur fünf Tage zu spät, sondern das ist jetzt auch der sechste Versuch, hier ein Intro einzusprechen zu mir zahlen.
Ja, aber das ist jetzt auch die finale Version und in der Folge heute geht es um Black Friday und Werbung und Single Day und Singles Day, richtig ausgesprochen, und Alibaba und...
Es geht einfach kaufen, kaufen, kaufen.
Ja, also wenn ihr noch nicht völlig überkonsumiert seid, dann gebt euch heute den letzten Schuss.
Genau, wir können. Es geht nämlich auch um unser eigenes kleines Merchandise-Produkt, Projekt. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen spät sind, vier Tage. Also hört einfach rein. Zusätzlich gibt es auch ein paar Hörerfragen, die wir beantwortet haben. Vielen Dank für die Fragen. Super spannende Themen.
Super spannend.
Super spannend, das wollte ich auch nicht mehr sagen, aber ich finde es einfach super spannend. Es ging um Finanz-Apps, es ging um Depots, Portfolios, Dividenden, Derivate, pipapo, alles dabei heute.
Cool. Nochmal mache ich es nicht.
Cool. Viel Spaß dabei. Los geht's, die verflixte siebte Folge. Drei Tage zu spät. Jürgen, wie konnte das passieren?
Das weiß ich auch noch nicht so recht, aber wir haben einfach zu viel um die Ohren, glaube ich. Schlechtes Zeitmanagement.
Schlechtes Zeitmanagement. Da geht die Folge direkt los, wie die alte aufgehört hat. Kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Wie war denn deine freie Woche?
Gut, bis die nicht freie Woche wieder losging. Und dann war relativ, das ist ja immer das Interessante, man bringt so, also man ist ja immer mental vorbereitet auf die Dinge, man ist mental vorbereitet, wenn du beruflich Stress hast etc. und du bist dann in so einem Film und dann ist es eigentlich schwierig, aus diesem Film wieder rauszukommen, also diesen Switch, und dann brauchst du eigentlich eine Weile, aus dieser Blase mal kurz auszusteigen und dir eine neue Realität zu schaffen und dann wieder rein. Das ist, Kurzurlaube sind manchmal gar nicht so cool, wie man denkt.
Also aber bist du jetzt nicht erholt?
Doch, ich bin sehr erholt. Hörst du doch in meiner erholten Stimme.
Ja, Julian ist auch gerade in seiner Arbeitszeit. Es ist Mittwoch.
Darfst du nicht sagen. Ich bin in meiner Mittagspause.
Mittagspause, genau. Heute so anstatt das. Essen Podcast machen. Ah. Ist auch mal eine Diät. Podcast-Diät.
Ja.
Ja, wir konnten leider keinen Podcast aufnehmen am Wochenende, weil ich einen Videoshoot hatte, was eigentlich geplant war. Aber ich hatte das irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich glaube, ich brauche mal einen Sekretär. Und ein Mechaniker. Und was brauche ich noch alles? Ein Digital Media Manager.
Und das Vertrauen darauf, dass die Termine in deinem Kalender auch wirklich stattfinden.
Ich habe ja keinen Kalender, das ist das Problem. Okay. Nee, ich habe sowas wie einen Kalender. Aber ja, ich hatte so einen Videoshoot, drei Tage, mit dem Matteo, ultra talentierter junger Filmer aus Dresden. Und das war krass. Es war auf allen Ebenen krass. Also ich glaube, am krassesten einfach, weil ich schon so halb im Winterschlaf war und dann nochmal ein bisschen Action machen musste und weil es halt einfach so kalt war. Mhm. Unglaublich kalt. Morgen drehen wir nochmal. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich mal zwei Merino-Unterhosen übereinander anziehen.
Oder untereinander.
Also ja, es war unglaublich kalt. Und wir haben ein ganz cooles Drehbuch, was gar nicht mal so einfach umzusetzen ist, mit allerhand Requisiten und pipapo. Also ich freue mich schon mega, wenn das rauskommt. Aber jetzt ist erstmal noch ein bisschen Arbeit angesagt, um das Ganze in Kasten zu kriegen. Und ja, das war ein bisschen aufwendig und da konnten wir leider keinen Podcast machen.
Nicht nur das, wir hatten dann auch noch die Schnapsidee, was heißt Schnapsidee, die sehr schöne Weihnachtsidee.
Hat alles mit Schnaps begonnen,
einfach mal zu sagen, weil Freunde von uns sich hier T-Shirt-Pressen haben und so weiter. Und dann dachten wir einmal beim Tapas-Essen, ja komm, lass doch einfach mal auch T-Shirts drucken, wie sieht denn das aus? Und schwuppdiwupps hier hat man auf einmal lauter T-Shirt-Bestellungen.
Nicht nur gedruckt, die sind teilweise auch gestickt.
Auch gestickt,
ja. Endless Merchandise haben wir das genannt, weil mein Claim ja so ein bisschen ist Endless Adventure und dann haben wir es einfach Endless Merchandise genannt, haben uns vier verschiedene Styles an T-Shirts überlegt, haben verschiedene T-Shirts bestellt, hatten drei Korrekturrunden, das war also in den letzten Wochen schon so ein bisschen nebenbei gelaufen. Und dann habe ich noch mit einer anderen Freundin, Sabrina, die hat so eine Schmuckfirma, Partner in Crime, haben wir zusammen aus alten Fahrradketten Schmuck gemacht, Armbänder, die auch richtig schick geworden sind. Und dann haben wir jetzt einfach mal, wann war das, am Montag oder so, einen Post gemacht, bei Instagram, haben wir Fotos gemacht von den ganzen Sachen und eine Webseite aufgebaut.
Auch morgens um 7 im T-Shirt.
Genau, bevor das Videoshoot angefangen hat, haben wir noch früh um 7 im Sonnenaufgang Bilder mit den T-Shirts gemacht. Egal, abgekürzt will ich jetzt einfach nur sagen, ich habe da einen Post gemacht und auf einmal ging es...
Auf einmal saß ich abends, jeden Abend bis 12 vor einer Excel-Tabelle, weil wir kein automatisiertes Bestellsystem haben.
Wir sind völlig überfordert. Also seit 3 Tagen rödeln wir rum, zu versuchen, den Leuten irgendwie dann schreiben, die vergessen die meistens auch noch irgendwie anzugeben, welche Größe und die Adresse und hin und her geschreibe.
Also mal eben so schnell T-Shirts drucken, ja, ist vielleicht noch okay, aber sie an Mann zu bringen.
Ach, und dann die Steuer und der Versand und pipapo. Ja. Oh, also, und dann haben wir auch noch die Schotterwege-E-Mail dafür benutzt, weil ja sonst nicht so viele Leute auf unsere E-Mail schreiben. Aber doch, wir haben ein paar Leserfragen tatsächlich bekommen, die jetzt zwischen den Merchandise-Bestellungen rumhängen.
Einige Leserfragen, ja.
Genau, die werden wir auch gleich beantworten. Vielen Dank dafür schon mal. Und dann würde ich doch sagen, wir starten, wie wir immer starten. Wie geht's denn unserem kleinen DAX?
Ja, ich brauche ein bisschen Routine. Der DAX auch, der macht mal Verschnaufpause.
Schon wieder, ey, macht er nur Urlaub.
Was ja, weiß nicht, der DAX ist eh eigentlich so ein ziemlich lames Tier. Und ich habe gerade richtig böse Blicke.
Mir fällt gerade ein, da war doch diese DAX-Schlagzeile diese Woche, die habe ich ja auch irgendwie mitbekommen. Die war wirklich ein bisschen lame.
Ja, die war auch lame, ja. Nee, also unser DAX ist natürlich mega cool. Der DAX ist halt nicht, das haben wir schon mal erklärt, was da halt drin ist im DAX, sind viele so Old Economy Unternehmen, die teilweise, ja, die sind halt ein bisschen älter, klassische Industrien, Automobil, Pharma etc. Wir haben da kein Google drin oder ähnliches und deswegen unter anderem...
Wäre ja jetzt auch kein deutsches Unternehmen.
So eine Art Google, wollte ich sagen, also ein Tech. Wir hatten ja ein Tech-Unternehmen drin und das dann insolvent ging und dann rausgeflogen ist. Und unter anderem deswegen hat man sich ein paar Gedanken gemacht, den DAX auch zu reformieren. Bisher sind 30 Unternehmen drin und jetzt will man 40 Unternehmen reinmachen. Und wir hatten letzte Woche das Thema auch Nachhaltigkeit. Letzte Woche? War das letzte Woche?
Naja, es ist eben mehr wie eine Woche her, aber ja.
Okay, letzte Folge. Und genau, und man wollte einfach ein bisschen moderner werden im DAX. Der DAX wollte cooler werden. Das heißt, so ein paar junge, frische Unternehmen, man wollte die Kriterien auch ändern, dass sowas wie die Wirecard nicht mehr passiert. Man wollte es, ich kenne jetzt die aktuellen Beschlüsse nicht, aber so ein Profitabilitätskennzahl, nicht Kennzahl, aber Schwelle einführen. Das heißt, nur noch Unternehmen, die wirklich profitabel sind, dürfen im DAX. Unterm Strich ist es ein bisschen enttäuschend, weil sowas wie Nachhaltigkeit nach wie vor nicht meines Erachtens drin vorkommt und wirklich so junge, aufstrebende Unternehmen habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also ja, hätte man durchaus ein bisschen innovativer gestalten können meines Erachtens. Bisschen frischer Wind. Das heißt, der DAX ist immer noch jetzt ein ziemlich, gerade ein bisschen old-fashioned.
Ja, also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Vielleicht müssen wir noch mal mehr Zeichnungen vom DAX irgendwie raushauen. Ich stelle mir den vor, als er so einen Hut auf hat und so eine Brille, wie so hier, so ein Sherlock-DAX. So sieht er ein bisschen aus mit so einer Schirmmütze. So rennt er rum.
Ja.
Ja, also gut, DAX, aber was machen die Zahlen? Also was sagen die
einfach? Stillstand, genau. Also genau, das ist so ein bisschen das Pendant dazu. Die Zahlen bewegen sich nicht viel. Wir sind gerade so knapp über 13.000 Punkte. Und momentan braucht er ein bisschen Verschnaufpause. Also, dass es da jetzt nochmal hier groß eine Rallye losgeht, das sieht man momentan nicht. Also, er steht gerade ein bisschen bei seinen 13.000 Punkten und kommt nicht vor und nicht zurück. Und nicht zurück ist ja auch schon ein positives Zeichen.
Also aber es steht ja nicht alles still.
Es steht nie alles still.
Was sind denn die Gewinner der Woche?
In Aktienmärkten sind es Einzeltitel, also es gibt da aber keinen klaren Trend. Im DAX eigentlich niemand so wirklich. Natürlich gab es vor 1,5 Wochen jetzt inzwischen schon die Meldung von Moderna damals mit dem Corona-Impfstoff neben Pfizer und BioNTech. Das ist natürlich ein absoluter Gewinner, auch kein deutsches Unternehmen. Genau, aber so klassische Gewinner, Verlierer auf Aktienseite im DAX oder DAO siehst du jetzt gerade nicht.
Okay, also da ist so ein bisschen, da passiert nicht viel, ist ja nicht schlimm, weil wir lernen ja alle noch. Ja. Wir sind ja hier auch, wir sitzen jetzt alle auf der Schulbank und lernen jetzt über Anlagen und Vorsorge und ETF.
Genau.
Nee, kommen wir doch zu den Hörerfragen, weil die haben natürlich auch viel damit zu tun. Und da geht es direkt mal los mit der Frage, Dividende, also ausschüttende, oh, jetzt sage ich bestimmt schon wieder falsch, warte mal, Tyrannosaurus Rex, Thesaurieren. Yay, das sind die Ausschüttenden, oder?
Nee, das sind die Einbehaltenden.
Oh, alter Schwede. Also, die thesaurierenden und die ausschüttenden Anlagen. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Also, die Dividenden ausschütten und nicht ausschütten.
Korrekt. Also Unternehmen können sich ja dazu entschließen, und das ist ja oft der Fall, dass sie Dividenden ausschütten an die Anteilseigner.
Warum machen die das?
Warum willst du sonst ein Unternehmen halten? Also angenommen, dir gehört ein Unternehmen, dann wirst du am Ende unterm Strich eine Dividende haben. Das ist dein Gewinn. Und der wird ausgeschüttet an diejenigen, die die Teilhaber des oder Eigner des Unternehmens sind. Als Aktionär gehört er ja auch ein Teil des Unternehmens.
Aber das würde ja heißen, dass die dann nie größer werden, weil die jedes Jahr ihre Gewinne weggeben.
Was meinst du mit größer werden?
Na, mehr Volumen bekommen, wertvoller werden.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Das wäre, das ist wirklich der Teil, wo man sagt, du verfolgst eine gewisse Strategie in einem Unternehmen. Berücksichtigst, wenn du eine Wachstumsstrategie hast, wenn du das meinst und größer werden willst, irgendwo investieren, neue Bereiche erschließen, Märkte erschließen, dann berücksichtigst du das ja in deinen Zahlen, und was dennoch unterm Strich da rauskommt, ist deine Dividende. Und das ist zum Ausschütten. Also das wird dann ausgeschüttet, oder genau, es wird ausgeschüttet an die Anteilseigner. Und da partizipierst du dann.
Was ist jetzt der Vor- und Nachteil? Also
genau, bei ETFs oder bei Aktien, wenn wir jetzt von ETFs sprechen, ist wahrscheinlich die Frage, gibt es ETFs, die thesaurierend sind, also einbehalten? Das heißt, die Dividenden werden dir als ETF-Halter nicht ausgeschüttet. Und es gibt, also ich lasse den Satz mal so stehen, das stimmt nicht ganz, oder sie werden eben ausgeschüttet. Der Unterschied ist, du hast jetzt ein ETF, da sind 100 Euro dran. Und du kriegst da 5% Dividende in diesem ETF. Wenn du jetzt sagst, du willst einen ausschüttenden ETF haben, dann bekommst du, wenn die Dividende ausgeschüttet ist, kommt drauf an, wie oft, ob die vierteljährlich, halbjährlich, jährlich ausgeschüttet wird, bekommst du, angenommen, die wird einmal im Jahr ausgeschüttet, bekommst du am Ende von dem Jahr 5 Euro auf dein Verrechnungskonto. Also auf dein Konto, nicht, das ist dann weg, mit dem kannst du dann dir ein Eis kaufen. Also das wird dir ausgeschüttet.
Aber dann performt an sich die Anlage schlechter, oder warum?
Als der Einbehaltende?
Ja.
Ja, logisch. Also du kannst natürlich sagen, die 5, genau, also nochmal ganz einen Schritt zurück. Du kannst ja das entweder auf dein Konto ausschütten lassen, das wäre in dem Fall ausschüttend, einbehaltend wäre. Die Unternehmen schütten ja trotzdem Dividenden aus, aber sie werden reinvestiert in deinem ETF. Das heißt, die 5 Euro werden wieder angelegt, dass dein ETF dann halt 105 Euro wert ist oder angelegt ist. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Du kannst natürlich, wenn du sagst, nee, ich will nicht, dass der wieder angelegt wird, die 5 Euro, kannst du natürlich auch selber die 5 Euro wieder anlegen. Du musst halt bedenken, immer wenn etwas ausgeschüttet wird, wird das besteuert. Also jedes Mal, wenn was realisiert wird, das ist ja ein Kapitalertrag. Eine Dividende ist eine Form von Kapitalertrag. Und bei Aktien-ETFs haben wir im Wesentlichen als Kapitalerträge Dividenden oder ich verkaufe den ETF. Für diese zwei Sachen, es gibt noch die Vorabpauschale, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, Dividenden und der Verkauf sind mit der Kapitalertragssteuer zu versteuern. Weißt du, wie hoch die ist? Also angenommen, wie viel?
Wusste ich mal. Warte mal, 20-25%?
25%, korrekt.
Yay! Hey. ein Lichtblick am Ende des Tunnels für Steffi.
Und wenn du da jetzt noch den Soli draufrechnen würdest, dann hättest du 26,375%. Und das müsstest du jedes Mal besteuern. Wenn du den einbehältst, dann ist das nicht so.
Okay, aber wenn du es halt irgendwann realisierst, also verkaufst,
richtig, dann genau. Musst das heißt, der versteuern. Wird natürlich größer und wenn ich das dann verkaufe, ist natürlich dann auch wiederum dieser Betrag zu versteuern größer. Es gibt ein ganz schönes Video bei finanztipp.de, das können wir auch in die Shownotes packen. Da machen die einfach mal so Vergleiche. Also da legt jeder einfach mal an und dann nach 30 Jahren gucken sie, wer muss jetzt wie viel Steuern zahlen und wie groß ist das Depot und sowas. Und dann wird man relativ schnell merken, dass wenn du möglichst wenig Stress haben willst mit Versteuerung, wieder Anlage etc., die Straightforward-Lösung, also es wirklich sehr einfach ist, sind in dem Fall einbehaltende Fonds. Also wenn es einfach automatisch wieder angelegt wird, du verzögerst dadurch den Steuereffekt. Genau.
Aber Steuern zahlen muss man sowieso
irgendwann. Musst du so oder so.
Bei manchen Rentenanlagen ist es ja aber nicht so. Das müssen wir dann auch nochmal irgendwann durchkauen.
Irgendwann.
Ja, wir haben auch ein paar Rentenfragen gekriegt. Die machen wir jetzt mal heute nicht, weil die jetzt ein bisschen off-topic sind. Aber so ist es ja mit der Rentenversicherung. Es gibt
Ronja
ja welche.
Genau, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe auch ich hatte jede Menge Antworten dazu. Aber es ist tatsächlich, müsste man extra nochmal eine ganze Folge
machen. Nächste Folge gibt es mehr über Rente. Jetzt schon über Rente nachdenken. Ich denke nur noch über Weihnachtsgeschenke nach zur Zeit. aber wurscht. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen zu Weihnachtsgeschenke. Kaufideen, Black Friday und so. Aber noch eine Frage und zwar...
War das jetzt verständlich?
Ja.
Also wenn du, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du dich entscheiden musst zwischen thesaurierenden ETF auf lange Sicht jetzt, sagst du, wirst dir ein bisschen was sparen, und ausschüttend. Wenn du wenig Stress haben willst und am Ende einen hohen Depotwert, dann rate ich zu thesaurierend.
Ja, und die meisten ETFs sind thesaurierend, oder?
Mein Eindruck ist, dass das mehrheitlich thesaurierend sind.
Ja, okay. Cool. Ja, nächste Frage. Kann man sich ETFs selbst zusammenstellen oder sind die immer so im Paket?
Ja, angeblich hätte ich das mal so formuliert oder wurde es so verstanden. Dafür entschuldige ich mich, wenn dem so sein sollte, weil das ist nicht, also als Privatperson nein. Also wenn ich meinen ETF zusammenstellen, dann habe ich vermutlich das ETF-Portfolio gemeint. Also du kannst dein Portfolio, kannst du verschiedene ETFs kaufen. Du selber als Privatperson, das
geht nicht. Du kannst ja halt Einzelaktien-Titel kaufen.
Du musst ein Finanzinstitut dann sein, wenn du ein ETF auflegen willst. Und
Ja. Gut beantwortet. Okay, noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, wie man die genau verstehen kann. Was hältst du von Geld als Geldanlage?
Geld als Geldanlage. Wenn damit gemeint ist Devisen, also Fremdwährungen, oder man handelt zum Beispiel Derivate auf... Genau, FX-Derivate, zum Beispiel wenn du sagst, du spekulierst jetzt drauf, dass der Dollar in Zukunft weniger wert ist als der Euro, kannst du ja so, Derivate nennt sich das dann, handeln.
Das ist das, wo man auf fallende Kurse setzt.
Kannst du machen mit Derivaten. Das wäre dann eine einfache Version davon, wäre zum Beispiel eine Put-Option.
Aber der tut da richtig hier mit Fachbegriffen um sich werfen.
Ja, genau, ein Derivat kommt ja vom lateinischen Derivare, also ableiten von den klassischen Finanzinstrumenten wie Aktien oder Anleihen. Das ist eine Spezifikation, mit der du ganz einfach gesagt spekulierst.
Also das brauchen unsere Hörer eigentlich nicht, weil wir sind ja alle vernünftig. Hast du Derivate?
Ich habe früher schon viel Derivate gehandelt.
Und was ist deine Quintessenz?
Finger weg.
Genau, Leute. Derivate, Finger weg. So, können wir gleich weitermachen. Also Geld als Geldanlage?
Nein, also genau.
Ich sehe das immer nur, du bist da voll in deinem Film, aber ich sehe die Leute, die genauso wie ich da stehen und sich denken, was soll ich jetzt machen? Wir waren gerade noch, ich will einfach ETF, ich will jetzt irgendwie hier einfach das Geld irgendwo hin und dann soll das mal da arbeiten.
Nee,
das
dafür,
ist halt super kompliziert.
Dafür ist das absolut das falsche Instrument. Geld als Geldanlage, Antwort nein. Du kannst natürlich mit Devisen oder solchen kurzfristigen Spekulationen Geld verdienen, unterliegt aber einem sehr hohen Risiko, weil du dafür gehebelte Produkte, Stichwort Derivat, verwenden musst. Du kannst alles verlieren, was du da einsetzt, und Wechselkursspekulationen oder Handel ist
Das Spiel mit dem Teufel.
Das Spiel mit dem Teufel, richtig. Das kann niemand, das ist wirklich, das ist hochspekulativ. Punkt. Und
super.
Genau. Und,
super erklärt.
Und ein
super.
Geld an sich ist keine Geldanlage, sondern nur eine kurzfristige Spekulation. Was aber auch viele Finanzinstitute nutzen, um sie natürlich abzusichern. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen viele in Deutschland viele Dollarbestände hat oder Dollargeschäft, dann nutzt es FX-Derivate, um sich abzusichern, falls jetzt zum Beispiel der Dollar an Wert verliert.
Ah, okay, dann haben die quasi eine Sicherheit.
Genau, ist wie so eine kleine Versicherung, können die sich damit zusammenbauen. Aber für den Privatanleger auf lange Sicht als Geldanlage, no way.
Okay, dann letzte Hörerfrage. Was hältst du von Aktien-Apps zum Beispiel? Wie heißt das? Bugs?
B-O-X.
B-O-X.
Bugs nutze ich nicht. Das ist, also habe ich nie aktiv jetzt geöffnet. Ich habe das so wahrgenommen, dass das, lass mich auch gern korrigieren, ein CFD-Trading-Ding ist. Also, dass man genau solche Währungsspekulationen zum Beispiel machen kann.
Ja, die Frage kommt ja von derselben Person. Also, das ist ja ein kleiner Spekulant hier.
Ein Spekulant,
ja. Wir haben auch Spekulantenhörer.
Nee, also, kann ich wenig zu sagen, ist jetzt nutz ich persönlich nicht. Um jetzt mir so einen Überblick zu haben für mich, nutze ich tatsächlich verschiedene Apps. Ich schaue ganz gern, ich hab mehrere Depots. Ich finde die Comdirect-Sache immer ganz gut, so nur so mal zum Reingucken, finde ich die App eigentlich ganz clever gemacht.
Da sehe sogar ich durch.
Genau, das sieht man dann auch. Bei den Titeln, die du hältst, kannst du da ein bisschen tiefer reingucken, kriegst dann immer die aktuellen News dazu und finde ich ganz schön gemacht.
Ich kann das immer vergleichen mit meinen Freunden von der Deka. Also zum einen nur die Webseite. Ich weiß nicht, ob die eine App haben. Also da kann ich will wirklich nichts Schlechtes über die Sparkasse sagen.
Aber.
Aber auf dieser Deka-Seite, das hast du dir ja auch schon angeguckt, das versteht man einfach nicht. Da findest nicht mal du als Kenner die richtigen Zahlen.
Ich habe keine Ahnung, was da passiert.
Es ist wirklich krass.
Ich will niemandem was unterstellen, das wirkt fast absichtlich so. Genau.
Lass uns nicht weiter über Deka reden.
Meistens haben gute Broker gute Apps, mit denen ich das dann nutze. Für Kryptowährungen, falls du da welche hältst, empfehle ich Blockfolio, finde ich das sehr schön gemacht.
Habe ich auch.
Ach, du bist so clever. Genau, Blockfolio finde ich noch gut. Ansonsten, tatsächlich ist...
darf man das sagen wieder? Also ich finde den Namen so witzig, den ich da benutzt habe. Darf ich den sagen?
Wie heißt der denn?
Na, ich habe doch einen Namen für die paar Krypto. Chitokis, wie heißen die?
Tishobis.
Wie heißen die kleinen
Kinder?
Na, Mann! Also es gibt Bitcoin und der Cent, also wie der Cent vom Euro.
Das ist eine gute Frage.
Irgendwas Japanisches.
Das ist deine Spendenquittung.
Nein! Doch, das wusste ich mal. Warte mal. Hitoshis, aber so ähnlich, ne? Sag's doch jetzt einfach.
Satoshi.
Das war ja wohl sehr nah dran. Ja. Genau, wegen die paar Satoshis da. Aufbruch Ost heißt der.
Gut. Klingt fast ein bisschen radikal, aber das ist gut.
Ja, also ich glaube, den hast du dir ausgedacht. Ach so. Wurscht. Okay. Na, sehr cool. Also ich hoffe, wir konnten euch ein paar Fragen beantworten. Immer weiter her mit Fragen. Also
ich war noch nicht fertig.
Ach so, Entschuldigung.
Das muss noch ein bisschen...
Blockfolio hast du gesagt.
Okay, genau, ansonsten kann ich auch empfehlen TradingView. Wenn man ein bisschen tiefer reingehen will, TradingView gibt es auch noch nicht so ewig lange. Eine wunderschöne Plattform, um auch ein bisschen technische Chartanalyse zu machen. Gerade wenn die Frage jetzt vom selben Hörer kommt mit CFD-Trading, kann man da einiges mitmachen. Und sehr hilfreich auf jeden Fall.
Wenn Julian den Term wunderschöne Sache, was hast du gesagt? Wunderschönes Tool.
Gibt es auch Bollinger Bands.
Da gibt es auch Bollinger Bands. Sehr schön. Gut, hast du es jetzt mit der Antwort?
Ich denke, das war ganz gut. Yahoo Finance hat sich auch gut gemacht, by the way.
Gut, kann ich alles nicht, aber ja, ihr könnt euch das ja alles mal angucken. Darf ich jetzt weitermachen? Immer. Ich habe so viel auf der Liste hier, wir sind schon wieder, das funktioniert, also du musst zurück an die Arbeit, also.
Lass dich doch nicht stressen, also wenn einer gestresst sein sollte, dann ich.
Ah, ist richtig.
Na okay, du bist sowieso immer gestresst.
Ich muss nachher noch mein Fahrrad einpacken, das ist auch viel Arbeit.
Ja, ja.
Ich muss das Auto ausräumen, das Fahrrad einpacken, dann muss ich noch einen Adventskranz zusammenstecken, das ist auch stressig für mich. So, Schlagzeile der Woche, hau mal raus.
Alibaba trumpft mit seinem Singles Day auf.
Warte mal, Alibaba ist doch das Amazon von den Chinesen, oder?
Ja, genau.
Singles Day?
Mhm. Pff, weißt du, was der Singles Day ist?
Nee. Also hat das irgendwas mit Tinder oder Partner im Parship zu tun? Morgen gibt es alle Parship-Abonnements umsonst.
Genau.
Das ist Singles Day.
Jeder hat eine freie Wahl.
Ja.
Gut. Nee. Aber tatsächlich kommt es. Genau, tatsächlich kommt es daher. Singles Day ist am 11.11.
Ah, Karnevalsbeginn ist da. Die ist ja ausgefallen.
Richtig.
Ja, was ist das jetzt?
Na, am Karnevalsbeginn werden keine 50 Milliarden Euro an einem Tag umgesetzt.
Also, was heißt
das? Alibaba macht am Singles Day 50 Milliarden Euro Umsatz dieses Jahr, in etwa.
Warum?
50 Milliarden. Der Singles Day ist so, dass das chinesische Black Friday Ding.
Mhm.
Und das gibt es schon sehr lange. Also die haben 2009 damit angefangen mit 10 Mio Umsatz. Damals war das so eine Studentenidee. Das heißt, ein paar Studenten wollten da ihre Vereinsamung und Anti-Valentine Day und so feiern und haben dann den Singles Day erfunden. Und es wurde dann von Alibaba so promoted. Und haben da mit 10 Mio, wie gesagt, gestartet, Umsatz 2009. Und heute sind es unfassbare 50 Milliarden. Und das ist ein richtig chinesisches Event. Das heißt, der wird jetzt auch ausgeweitet. Also er fing am 1.11. an bis zum 11.11. Und da wurde das hier Reich des Ostens hier mit Angeboten überschwemmt von Alibaba.
Und gibt es dann wirklich Angebote? Also, weil wir wollen jetzt bestimmt irgendwann, also mich würde das sehr interessieren als Thema auf Black Friday. Ich habe da noch so ein, zwei Sachen, die ich bestellen müsste. Ist das was? Ist es wirklich günstiger? Macht das Sinn? Oder ist es einfach nur irgendwie Marketing?
Beides. Also, es ist natürlich eine gigantische Selbstinszenierung. Also, beides. Ich glaube schon, das ist ja, wie es auf dem chinesischen Markt mit Angebot aussieht, das weiß ich nicht, aber scheinbar funktioniert das ja, weil sonst würden die Leute nicht für 50 Milliarden Euro einkaufen. Also es ist ja unfassbar.
Naja, aber die Leute kaufen ja immer, wenn sie denken, es gibt ein Angebot.
Genau, das ist klar, ob dieses Angebot jetzt wirklich passt, da gab es ja im Deutschland wäre das Pendant, beziehungsweise USA, der Black Friday. Und der Black Friday, gab es ja etliche Studien dazu, es ist jetzt wirklich ein Angebot. Im Schnitt hat man schon gesagt, ja, es gibt Angebote und tatsächlich ist es auch billiger, allerdings natürlich nicht so stark wie suggeriert.
Also okay.
Aber du kannst tatsächlich am Black Friday auch Schnäppchen machen, ja. Es ist halt ausgewählt, es ist nicht flächendeckend, sondern es muss halt ausgewählt, gibt es Rabatte und die sind dann halt oft nicht so krass wie jetzt da dargestellt.
Interessant, ja. Ich will ja bei Apple groß. Ich brauche Computer und Handy. Da mache ich jetzt bestimmt morgen kein Schnäppchen, oder?
Ich würde nicht erwarten, dass Apple es nötig hat, sich zu sowas hinzureisen.
Aber vielleicht ein paar große Händler von denen, Gravis oder so.
Ja, aber die sind ja so, ja, gibt's bestimmt, aber dann wahrscheinlich marginal. Die sind ja so gepeitscht von Apple, da ist nicht viel Spielraum mit Marge.
Naja, also es passt ja zeitlich ganz gut, finde ich. So der Black Friday ist ja kurz vor der Adventszeit, wo man schon mal über Weihnachtsgeschenke nachdenken kann. Es ist ja nicht jeder so vorbereitet wie ich, der schon irgendwie Anfang November anfängt, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Spätestens jetzt kann man sich Gedanken machen und dieses Jahr ist ja Shopping auch irgendwie anders. Also ich denke, dieses Jahr geht viel über Online-Shopping.
Ja.
Und ja, wer noch Ideen braucht, also wir hätten da T-Shirts und Armbänder, super Geschenk für Mountainbike oder allgemein Fahrradbegeisterte.
Gibt es da Rabatt am Black Friday?
Nee, aber man kann froh sein, wenn man noch was kriegt, weil wir haben Limited Edition, weil es wird ja alles handgemacht und wir haben auch nicht unendlich viel Zeit und man darf nur bis 1. Dezember bestellen, nächste Woche Dienstag und dann gibt es auch nichts mehr, also... Das ist doch auch mal irgendwie ein Kaufanreiz, ja, oder?
Bitte, bitte, es gibt nichts mehr. Das wäre schön.
Ja, dann können wir endlich aufhören mit hier. Wir haben wirklich jetzt die letzten Tage bis abends, teilweise Mitternacht gesessen und die Sachen.
Ja, ich hatte einen normalen Job und dann noch den Abend.
Und dann musst du mit mir auch noch hier, ey. Also, ist schon hart. Julian ist wirklich, hat die hartesten, die härtesten Aufgaben.
Brauch mal Urlaub.
Genau, du brauchst dann mal. Ah, ich auch.
Nee, aber so. Black Friday, wie findest du das denn? Also, was ist denn dein Eindruck, wenn du jetzt sowas wie Black Friday siehst?
Na, ich merke schon, dass es auch bei mir so ist, dass ich denke, also ich hatte jetzt eben diese Laptop- und Handy-Notwendigkeit, sehe ich schon lange und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen gedacht, ach, da wartest du noch bis zum Black Friday. Mhm, ja. Also ich glaube schon, dass es bei vielen angekommen ist und irgendwie so ein Kaufanreiz ist. Ich finde das eh total spannend, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber wir haben ja mit diesen T-Shirts, wir hatten ja gar keine Ahnung, was wir da machen. Und es ist wie so ein bisschen so eine, na, wie kann man sagen, so eine Fallstudie, so eine ganz kleine. Weil wir haben dann irgendwie Fotos gemacht und wir haben ja auch Lieblingsteile, die ich jetzt von den ganzen T-Shirts am schönsten finde. Und wir haben aber ein T-Shirt gepostet, was ich jetzt auch mega geil finde, aber nicht mein Lieblings-T-Shirt ist, weil ich die anderen noch schöner finde.
Welches?
Das Endless Adventure, was ich dann irgendwie am Montag gepostet habe. Ja. Und wir sehen ja in den Bestellungen, dass genau dieses T-Shirt viel nachgefragt wird.
An dem Tag.
Ja, also es ist einfach super geil zu sehen, wie was alles Werbung ausmacht. Und das ist halt krass. Also, ich finde es super spannend.
Ja, es ist auch.
Ja, aber die Leute kriegen ja auch richtig was. Die kriegen ja eine persönliche Grußkarte.
Genau. Aber warum machst du das?
Weil ich es cool finde, weil wir diese Idee hatten, eben mit unseren Freunden bei dem Tapasabend, die diese Maschinen haben für irgendwie eigentlich für Fußball-T-Shirts, ne? Machen die sich selber irgendwie.
Eishockey.
Fan,
und
Eishockey.
Fußball.
FC Augsburg, oder?
In dem Fall der IV, liebe Grüße.
Ah, okay. Und wir einfach gesagt haben, hey, das wäre doch cool, das zu machen. Und ich hatte Bock und meine Freundin Sabrina, die eben die Armbänder macht, da habe ich auch schon immer gesagt, ich finde das so cool, dass du das nebenbei noch machst, ja, deinen ganz normalen Job. Und habe gesagt, wenn wir irgendwann mal ein Fahrradarmband machen könnten, vielleicht kann ich dir ein paar Leute auf deinen Shop schieben, können die mal gucken, was du hier machst, weil es ist halt alles wirklich Qualität, handgemacht. Ich habe auch schon mal ein Armband bestellt bei irgendeinem Händler, irgendwie sowas, Instagram-Werbung und habe das bekommen und das war einfach super schlechte Qualität, aber geil beworben. Mhm. Und ich dachte mir so, ich würde viel lieber mal was machen mit Fahrrädern dran, halt einfach unsere Leidenschaft so ein bisschen teilen, was Spezielles für die Leute, was auch wirklich gute Qualität hat. Und das hat jetzt eben keinen monetären Hintergedanken. Also wenn wir da mit 0-0 rausgehen am Ende, bin ich schon glücklich, ja, wenn wir nicht draufzahlen. Einfach, das ist einfach nur so, also nicht, ja, klingt ein bisschen so, als hätte ich Langeweile, aber.
Nee, aber es ist, ich glaube einfach, wenn man es lässt sich auf alles anwenden, aber wenn man auf bestimmte Dinge Bock hat, dann ist es einfach, finde ich es auch einfach mal schön zu sagen, ja, mache ich jetzt einfach mal.
Voll, ich bin davon ausgegangen, also ich dachte, kann tatsächlich sein, dass keiner bestellt,
ja,
oder dass die uns die Bude einrennen. Mhm. Und das war halt jetzt cool, wärst du genau mittendrin. Also wir haben gut zu tun, mehr wäre echt grenzwertig und weniger wäre schade. Also hat eigentlich geklappt. Finde ich cool.
Ja, finde ich auch.
Jo, na gut, also Black Friday.
Black Friday, ja, noch so ein paar Funny Facts. Also,
hau raus.
Was glaubst du, wie viel heute jetzt beim, wir hatten ja Singles Day angekündigt oder besprochen, was wird denn beim Black Friday umgesetzt, beziehungsweise wurde umgesetzt
im letzten Jahr?
In Deutschland.
Boah, ich mit so großen Zahlen kenne ich mich nicht aus. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, wenn du gesagt hast, 50 Milliarden für China.
Aber da macht es nur Alibaba, das ist dann sowas wie ein Amazon Cyber Monday oder so. Das muss man auch nochmal in Relation setzen.
Keine Ahnung, dann sage ich mal 20 Milliarden?
3 Milliarden.
Das ist auch ein bisschen, das ist ja krass, dass die 50 Milliarden umsetzen.
Deswegen ist es ja die Schlagzeile. Es ist unfassbar an einem Tag. Oder ich
kriege das ganze Geld.
Na, Alibaba.
Boah, haben die noch einen Job frei? Boah, die Armbänder.
Genau, vielleicht fährst du nächstes Jahr mit Alibaba-Trikots.
Kann auch sein. Könnte ich mal eine Sponsoring-Anfrage stellen. Ich hätte gerne 1 Milliarde im Jahr.
Ja, genau. Ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht.
Mit was?
Mit dem Reich der Mitte.
Ah, genau. Ja, Arbeit mit Chinesen, wie ist das so?
Dazu sage ich nichts.
Okay.
Also weder positiv noch negativ, ich sage wirklich nichts. Also das meine ich nicht.
Ja, nee, ich war ja auch schon öfters in China. Ich habe ja gerade eine Geschichte, die jetzt im Februar ins Mountainbike-Magazin kommt, über China. Da sind wir mit der Nathalie Schneider in Yunnan, in der Provinz Yunnan rumgefahren. Und ich liebe China, aus dem Grund, weil es so verrückt ist. Hm. Es ist einfach alles anders. Die Menschen, wie die sich, wie die reden, wie die sich bewegen, ganz abgesehen vom Essen und allen kulturellen, es ist einfach was anderes. Und wenn man mit den Leuten zu tun hat, ist es einfach super spannend. Also, weil die einfach ja, so anders stimmt. sind. Das ist wie Aliens.
Ja, also wir sind ja auch Aliens. Jeder ist dann Aliens.
Genau, die denken sich auch halt, die Europäer, ey.
Die sind so weird. Ja. Genau, also es ist tatsächlich nur diese 3 Milliarden und beim Singles Day gibt es ja auch richtige Events, also dieses Jahr ist Katy Perry aufgetreten zum Beispiel.
Das ging wegen mit Corona und so?
Naja, so cybermäßig halt.
Ah, okay.
Aber dann fliegt die wahrscheinlich tatsächlich nach China in irgendeine Halle und dann wird das da live übertragen.
Ah,
ist crazy, krass, ne?
Ja, das ist verrückt.
Das ist total verrückt.
Ja, die haben die Massen schon gut im Griff in China auch.
Mit Sicherheit, ja.
Gut, jetzt, wir wechseln mal das Thema, also es ist jetzt too deep.
Aber dieses Jahr wird dann erwartet, dass 3,7 Milliarden umgesetzt werden und davon kaufen angeblich die Leute...
Ich denke 50 Milliarden waren es letztes Jahr.
Nee, jetzt mal mit Entschuldigung, beim Black Friday.
Ah, okay. Mhm.
Dieses Jahr 3,7 wird erwartet und davon sollen angeblich 1,2 Milliarden für Weihnachtsgeschenke verwenden. Mhm. Und warum, genau, was ist eigentlich diese Herkunft von diesem Black Friday? Habt ihr jetzt bestimmt auch alle mitbekommen, dass man hat ja Thanksgiving am Donnerstag und der Tag darauf ist dann immer auf dem Brückentag, wird die Weihnachtszeit eingeleitet und da diesen Tag nimmt man dann für diese Rabattschlachten. Und es ist ein guter Indikator für die Wirtschaft, wie gut das diesjährige Weihnachtsgeschäft ist. Und es gibt ja auch eine gute, wenn du sagst es auch mit dem T-Shirt, wie du merkst, du kriegst so ein Gefühl, was so die Nachfrage ist für bestimmte Dinge. Und so machen das auch die Teilnehmer am Black Friday. Sie testen so ein bisschen, wie ist die Konjunktur, was erwarten wir für dieses Weihnachtsgeschäft. Das ist ja eher positiv, negativ. So ein kleiner Stimmungstest.
Schön.
Mhm.
Stimmung ist gut.
Stimmung.
Ja, dies ja so ohne Weihnachtsmärkte und so, ne? Und ohne so Weihnachtsshopping. Obwohl Weihnachtsshopping, mal ganz ehrlich, ey, diese gerammelten vollen Geschäfte und so, ach, das vermisst eigentlich auch keiner.
Nee, vor allem wenn du dann mit so einer Winterjacke dann in so einem überhitzten Kellergebäude stehst. Nee.
Seht ihr mal, Leute, alles hat auch was Positives. Ja, und wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht,
sag das mal dem DHL-Mann.
Ja, gut, der hat natürlich richtig zu tun, ne?
Jo.
Alrighty. Was haben wir noch alles auf dem Plan stehen?
Was ist ein Contra Black Friday? Wir machen hier, genau, was findest du nicht so cool am Black Friday?
Ja, na gut, dass jetzt alle wirklich wild durcheinander bestellen, das fände ich halt jetzt doof. Also man muss sich ein bisschen Gedanken machen, was braucht man? Und so mache ich das zum Beispiel, wenn ich denke, oh, ich bräuchte jetzt mal das und das, was klein ist. Wir sind ja auch im Land und hier gibt es schon auch alles, aber du kannst eben mal nicht wie in München irgendwie in die Stadt fahren und jegliches Teil besorgen, sondern dann schreibe ich mir das auf und bestelle halt gesammelt irgendwann mal. Und das finde ich halt dann blöd, wenn alle irgendwie überall sich einfach einen abbestellen.
Ja, also hier ist ja auch wieder so in etwa 30% von diesen bestellten Waren beim Black Friday oder Cyber Monday oder was auch immer, gehen wieder zurück.
Ja, genau.
Dann, wenn die zurückgehen, ist ja teilweise so, dass die das immer noch verschrotten. Das heißt, es wird, genau, weil es einfach billiger ist.
Das ist schon krasser Konsum, ey.
Und natürlich der Versand. Also,
Und das Krasse ist, also jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, das kannst du mir so mal sagen, wir haben uns ja beschäftigt mit Versandarten, weil wir unsere T-Shirts und haben wir ja auch irgendwie verschicken müssen. Und die Post, so habe ich das jetzt verstanden von meinem Steuerberater, berechnet keine Mehrwertsteuer. Das heißt, indem man mit der Post versendet, tut man auch nicht gerade was für Deutschland. Ist doch richtig, oder? Normalerweise wird ja auf alles, was du kaufst, in jener Steuern ab, die dann, mit dem ja der ganze Quark hier bezahlt wird.
Du als Endkonsument bezahlst natürlich
genau.
Deine Mehrwertsteuer.
Und wenn du mit der Post versendest, bezahlst du nichts.
Ja.
Deswegen sind die manchmal, und die sind ja noch nicht mal billiger. Also ich bin ja voll der Hermes-Fan. Dauert halt einen Tag länger, aber ist halt alles voll convenient.
Ja, also ich muss aber auch sagen, ich habe DHL-Paketbote, möchte ich auch nicht sagen.
Ja.
Also die Leute müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
Ja, ist bestimmt kein SRI-Unternehmen.
SRI, oh Gott, genau hierzu, ich habe jetzt letztes Mal da so rumgestammelt, das heißt natürlich Socially Responsible Investment.
Ja, wir haben letztens gesagt Sustainable oder so.
Genau, richtig.
Wird aber auch als nachhaltiges Investieren verstanden. Mhm. Daher hatte ich irgendwie so dieses Sustainable noch im Kopf.
Sorry wir, dafür und wir danke können dir vergeben.
Für den Hinweis, Patrick, du kleiner Klugscheiß.
Ja, ihr dürft hier auch jederzeit klugscheißen. Also Feedback wirklich gerne, auch Kritik. Wir freuen uns über jegliche Nachricht.
Genau, und noch dazu, Steuern, Krypto, haben wir irgendwas gesagt hier, Freigrenze 600 Euro. Natürlich ist das Halten von Kryptowährungen unter der Verkauf, wenn du es nach einem Jahr Haltedauer auch komplett steuerfrei, also dann komplett steuerfrei.
Echt?
Natürlich.
Auch bei Bitcoin?
Natürlich, ich dachte, das wusstest du.
Nee. Voll geil.
Das ist ja das Schöne.
Apropos Kryptowährung, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwas mal hier den Bitcoin beobachtet habt, aber...
Naja, heute ist erstmal eine... Schwede. Ja, alter Schwede, heute ist aber eine krasse Korrektur erstmal.
Wie krass?
Größer 10%.
Also auf 15.000.
14, hätte okay. ich gesagt.
Naja, aber trotzdem, also Bitcoin finde ich, das finde ich immer noch auf lange Sicht eine gute Anlage. Long. Also sage ich aber, ich quatsch einfach nur das nach, was du mir mal erzählst. Ich weiß es
oh
nicht.
Oh Gott, heute. Nee, ich mache ja keine Anlageberatung. Ich mache keine Anlageberatung.
Ja, das haben wir ja letztens, das müssen wir heute auch nochmal einsprechen.
Ja.
Der DAX hat es letztens gesagt, wir machen hier keine Beratung, also ihr müsst das schon alles selber verantworten, genau.
Ich kann nur sagen, was ich persönlich halte Bitcoins und bin davon überzeugt.
Ja. Schönes Ding, wenn ihr noch mehr Fragen habt.
Ich habe allerdings jetzt zu solchen Kursen auch nicht gekauft, will ich noch dazu sagen. Sondern,
da war es halt noch billiger.
Genau, ich habe es. Genau.
Yo, alright. Sollen wir mal weiter tun? Ich bin hier voll der Stresser, aber wir reden halt gerne lange. Es muss ja jemand zuhören. Diese Merchandise-Geschichte habe ich mir noch aufgeschrieben. Das haben wir jetzt ein bisschen besprochen, dass ich das eben dass wir das vertreiben.
Also ja, genau. Also, diese Woche. Also du hast ja auch einen sehr speziellen Beruf.
Ja.
Und du bist ja auch viel auf, also kommunizierst viel über die Plattform Instagram.
Genau, also das fand ich eigentlich ein wichtiges Thema. Ich würde das einfach ganz kurz nochmal ansprechen, weil es mich super beschäftigt hat diese Woche. Du musstest das ja ertragen, wie ich da wie ich drüber nachgedacht habe. Ich habe mich nicht drüber aufgeregt, sondern ich habe wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Und das passt auch ein bisschen zum Black Friday, finde ich. Und auch zum, also hier ist das Social Dilemma, habt ihr vielleicht gesehen, gibt's auf Netflix eine Serie.
Ja, sehr empfehlenswert.
Genau, also das ist ein super spannendes Thema, weil ich ja eigentlich mittendrin sitze da. Ich mache irgendwie auch Werbung. Sozusagen, aber das ist immer noch ein Unterschied, und das wollte ich einfach irgendwie nochmal kurz sagen, zwischen einem Influencer und tatsächlich jemandem wie mir, der ein Athlet ist. Klar machen wir auch Werbung, weil wir werden dafür bezahlt und die Firmen wollen das auch, dass wir Instagram benutzen und Social Media, weil es einfach es hat einfach so eine Macht. Das ist halt ein wirklich mächtiges Tool und jeder, der das benutzt, sollte das halt einfach wissen. Ich finde, das sollte man tatsächlich in der Schule lernen. Die Kinder sollten schon lernen, was ist Realität, was ist Social Media, was sieht man da, wie geht man damit um? Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich okay ist, Werbung zu machen. Und es ist ja tatsächlich so, dass Sportler ja immer irgendwie Werbung machen. Also dafür werden sie ja bezahlt. Die haben das und das Fahrrad, den und den Rucksack oder weiß nicht, benutzen die und die Sachen zum Trainieren, finden das gut, kommen gut damit klar und dann ist das schon Werbung. Also, und jetzt kommt halt Instagram dazu und dann kann man es natürlich noch ein bisschen pushen. Und wir müssen das ja teilweise auch. Und ich mache das auch gerne, weil ich weiß zum Beispiel jetzt vor kurzem, gestern hatte ich hier so einen Blackroll-Code rausgehauen, was halt krass Influencer-mäßig rüberkommt. Aber ich verdiene dabei nichts. Es gibt ja Affiliate-Programms, Programms, wo man sich anmeldet und dann jedes Mal, wenn jemand über meinen Code da quasi kauft, kriege ich da Geld. Das gibt's, das mache ich aber nicht, sondern ich habe einfach normale Sponsorendeals wie jeder Sportler. Und das ist eine super schwierige Sache, da den Mittelweg zu finden zwischen da Werbung machen und einfach nur Leuten Tipps geben. Also ich finde eben Blackroll, also jetzt nur als Beispiel, das habe ich gerne gemacht, weil diese Produkte mir und dir ja auch, du hast es ja auch, machst es ja auch, so darauf rumrollen, einfach super viel helfen, wenn man viel Sport macht, dann muss man auch ein bisschen was für den Körper tun und nicht immer nur draufhauen und ich frage mich sowieso, wie die meisten Mountainbiker irgendwie in 20 Jahren laufen, weil wenn du dir alle Knochen einmal gebrochen hast und nur auf dem Rad sitzt und nie was für den Rumpf machst, dann wirst du einfach total schief.
Ja.
Und das ist mir eine wichtige Message und
Ja. Ja. Also ich finde es ja auch super spannend. Ich persönlich nutze ja sowas wie Instagram gar nicht, weil ich dem sehr kritisch gegenüberstehe, aus diversen Gründen. Aber ich verstehe das auch absolut und das ist ja auch ein schöner Gedanke, wenn man sagt, okay, ich bin Sportler, ich mache das, worauf ich Bock habe, zu meinem Beruf und habe die Möglichkeit dazu. Und ich habe jetzt eine Plattform, wo ich dafür einstehen kann, was ich persönlich gut finde und habe dadurch auch noch den Vorteil, dass ich halbwegs hier über die Runden komme und irgendwelche Marketinggelder nicht in irgendwelchen ellenlangen TV-Spots an irgendjemanden verschwendet werden, dann ist es natürlich ein positiver Aspekt. Was ich sehr schwierig finde, ist natürlich dann, inwiefern du wirbst ja auch mit deiner Persönlichkeit dann in gewisser Weise. Also natürlich wirbst du nicht, aber du hast natürlich auch Produkte, die du wirst ja nur von, wenn du dich entscheidest, ein Produkt anzunehmen als Sponsor, dann tust du das ja, weil du es selber, wie du sagst, gut findest, weil du auch den Leuten irgendwas vermitteln willst. Dir bringt das was und du bist überzeugt davon. Du würdest ja jetzt nie was machen, vermutlich, wo du sagst, nee, finde ich eigentlich so geil, aber die bezahlen mich halt.
Na, ich habe Sachen auch schon abgelehnt, klar.
Genau. Und das ist halt dann wird es extrem schwierig, diesen Spagat zwischen, das ist mein Beruf und das ist immer noch mein Privates, meine Persönlichkeit, weil irgendwo bist du dann immer in dem Beruf, in einem kommerziellen Bereich mit deiner Persönlichkeit und das wird ja auch ein bisschen benutzt.
Ich werde benutzt.
Ja, es wird, das ist, und das finde ich halt das Perverse in dem Sinn an, ich beziehe es nicht auf dich, aber es gibt ja in ganz anderen Ausmaßen, das wird halt dann natürlich auch gnadenlos ein bisschen benutzt von großen Unternehmen und da ist extrem schwierig, aus meiner Sicht, diesen Spagat zu schaffen zwischen diesen beiden Punkten.
Es müsste einfach mehr Aufklärung geben, also dass die Leute auf sowas nicht anspringen. Also, ja. Aber das wird sich nicht ändern lassen. Es gibt einfach Leute, die gucken sich das ja gerne an, wenn irgendwelche Influencer-Mädels da Schminktipps geben und Fake-Lashes drauf haben und keine Ahnung und wollen das dann irgendwie auch haben. Das finde ich super schwierig und ich will da auch nicht mitmachen und ich hoffe, ich kriege da irgendwie den Spagat hin. Also ich gebe mir da wirklich Mühe. Aber es ist tatsächlich irgendwie nicht so leicht.
Ja.
Aber mal gucken, wo das noch hinführt. Ja, das wollte ich nur mal loswerden, dass man da einfach ein bisschen aufmerksam irgendwie da ist mit dem ganzen Instagram-Ding. Und tatsächlich, ich glaube, das war. Ich meine, mehr will ich dazu nicht sagen. Hat mich krass beschäftigt die Woche und jetzt versuche ich wirklich noch aufmerksamer zu sein und wirklich, also mehr, ich will halt Mehrwert bieten. Ich will den Leuten ja wirklich, also nicht helfen, aber auch so ein bisschen, ich will die manchmal mitnehmen, so ein bisschen träumen lassen. Aber ich habe ja nun mal einfach einen geilen Job und darf super viele coole Sachen machen, die vielleicht nicht jeder immer machen kann.
Ja.
Und es ist aber eben nicht immer so der Schein, also der Schein soll bewahrt bleiben, aber es ist nicht immer so, das weißt du genau, wie es aussieht. Da geht auch das Video drüber, was wir gerade drehen, das so ein bisschen aufzeigt, wie es so wirklich funktioniert bei so einem Videoshoot und wie das so ist, im T-Shirt bei 2 Grad im Sonnenaufgang im Tanktop zu stehen. Genau. Also, ja, lass uns einfach noch ein bisschen weitergehen, weil wir haben noch das Finanzlexikon. Oh. Investition der Woche, lass mal diese Woche mal weg, weil ihr wisst ja alle, die beste Investition sind Armbänder und T-Shirts von...
Nein. Sagst du Zeit oder so?
Nee, ja, Zeit haben wir halt nicht hingekriegt die Woche, das war wieder mal eine Fehlinvestition. Nee, nochmal Finanzlexikon und zwar... War auch eine Hörerfrage. Kannst du uns nochmal den Unterschied erklären zwischen einem Portfolio und einem Depot?
Portfolio und einem Depot. Ein Depot ist nichts anderes als ein Ort, wo du Wertpapiere bewahrst. Und dafür zahlst du demjenigen, dem das Depot gehört, zum Beispiel in der Bank, eine Gebühr. Also du bezahlst dafür, so wie du jetzt zum Beispiel früher Euroscheine in den Banktresor geschlossen hast du auch genauso gut Wertpapiere, also Aktien waren ja früher gedrucktes Papier, Wertpapier, hast du auch in den Depots an diesem Ort verwahrt und hast dafür die Bank bezahlt. Das ist ein Depot. Gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich war ja mal Wirtschaftsprüfer
Und genau, Grüße an Felix Lobrecht. und hatte da mal eine WPHG-Prüfung gemacht. Das heißt, du musst da tatsächlich dann auch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals dann wirklich ins Depot gehen und gucken, ob die Wertpapiere da sind.
Geil.
Mhm. Und heutzutage ist ja alles digital. Woran merkt man, dass man alt ist heutzutage?
Ja, heutzutage ist Unwort des Jahrzehnts.
Mhm. Genau, ist ja alles digital. Und wenn ich jetzt sage, du hast ein Depot bei der Comdirect, dann verwaltet auch Comdirect hat ein Depot. Und du bezahlst, wenn es nicht freigestellt ist, auch die Bank dafür, dass sie diese Wertpapiere bei sich hält im Depot. Dein Portfolio ist nur deine Zusammenstellung an Wertpapieren. Also es gibt ja nicht nur Portfolios von Aktien oder Fonds oder was auch immer, sondern ein Künstler hätte ja auch ein Portfolio, ja, so eine Künstlermappe.
Ich hatte auch schon ein Portfolio.
Siehst du das auch schon als Architektenportfolio?
Nee, als Sportler tatsächlich.
Achso, okay.
Ist ja egal, wer du bist, es zeigt halt, was du hast oder kannst.
Genau. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Depot ist wirklich nur die Verwahrstelle dafür, dein Portfolio sind die Gegenstände.
Ja, das war doch schnittig erklärt.
Danke.
Sehr schön, dann jetzt bitte mal hier weiter zur Spendenquittung. Wir müssen übrigens spenden, das machen wir dieses Jahr noch. Wir spenden dieses Jahr noch.
Ein Logo.
Ich weiß auch nicht, wie es steht. Habe ich irgendwo aufgeschrieben, 5-4 oder so.
Für wen?
Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, du hast einmal mehr falsch gelegen. Aber jetzt hast du die Chance aufzuholen.
Ey, was soll ich denn wissen, wer Nancy Harris ist? Das geht halt gar nicht.
Tracy Hanna, Junge.
Was siehst du?
Die hat übrigens ihre Karriere beendet. Habe ich das schon erzählt letztens? Ja.
Ich habe, glaube ich, sogar erst ihr letztes Rennen geguckt.
Krass. Du bist schon ein richtiger Mountainbike-Fan.
Nee.
Kommt doch gleich eine Mountainbike-Frage, natürlich.
Dann halte ich mal fest. Und zwar, was wird unter dem Black Thursday verstanden?
Der Tag vorm Black Friday. Na, ist ja ganz logisch.
Ist das deine Antwort? Oder was ist der... Es gibt für den Black Thursday tatsächlich auch eine deutsche Übersetzung.
Ich kenne nur den grünen Donnerstag. Aber der ist halt grün und nicht schwarz.
Da ist, glaube ich, auch grün Donnerstag, oder? Nicht grün.
Grün Donnerstag, habe ich da gesagt?
Ich dachte, der grüne Donnerstag.
Nee, grün Donnerstag.
Okay.
Black Thursday, was ist irgendwas an einem Donnerstag passiert? Nee, weiß ich nicht.
Also es reicht die deutsche Übersetzung.
Was?
Es reicht die deutsche Übersetzung.
Ist es ein Feiertag bei uns, oder was?
Nee, es ist ein historisches Ereignis.
Krieg irgendwas. Wahrscheinlich. Kapitulation. Mauerfall.
Nee.
Was weiß ich?
An welchem Tag fiel die Mauer?
30. November? Nee.
An dem Wochentag.
An einem Donnerstag?
Ja.
Wirklich jetzt?
Aber das hat nichts damit zu tun, ist mir nur gerade eingefallen. Schwarzer Freitag heißt das übersetzt im Deutschen.
Ja, du hast über Donnerstag gerade gesagt.
Ich weiß, aber die deutsche Übersetzung ist der Schwarze Freitag.
Was ist das?
Das war der Börsencrash 1929. Und warum die Divergenz? Warum sagt man im anderen Black Thursday und hier Schwarzer Freitag?
Na, vielleicht, weil es dort eine andere Zeitzone war?
Ja, die Börsen sind in New York, richtig, aber das ist dann, als die Nachricht dann so nach, klar, ist Zeitverschiebung, als die Nachricht dann in Deutschland so ankam, war Freitag. Hm. Und das heißt, die Nachricht schlug es ist Donnerstag passiert in den USA und am Freitag ist die Nachricht gab es dann noch keinen Instagram.
Was war das für ein Tag?
Instagram.
Wann war das? Also wann?
1929, aber der Monat weiß ich gar nicht. Müssen wir
Ach, weißt du nicht? Schlecht vorbereitet oder was?
Ja.
Ja, schöne Frage. Hab verloren. Kannst du gleich hier lock das ein?
Ja.
So, dann bist du jetzt mal dran, ne?
Tracy Hanna.
Ich habe mir was Schönes rausgesucht. Und zwar machen wir das, was ich letzte Woche schon machen wollte, aber mit einem anderen Thema, und zwar Best of Three. Also wenn du zwei Sachen richtig beantwortest, dann wärst du...
Best of Three. Okay, gut.
Oder? So ja. Ist das doch. Ah, ist ja egal.
Ersten
du kriegst jetzt drei kleine Fragen quasi. Du hast quasi drei Chancen.
Oh Gott.
Und zwar, weil ich jetzt gerade groß am Videofilm bin, geht es natürlich um einen sehr bekannten Mountainbike-Film namens Life Cycles.
Okay.
Da haben wir, glaube ich, auch schon mal reingeguckt. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwelche Mountainbike-Filme anmache, glaube ich, da schaltest du mal kurz ab und denkst an was anderes. Keine Ahnung.
Da bin ich mal ganz kurz nur für mich.
Also Lifecycles ist tatsächlich meiner Meinung nach einer der grandiosesten Mountainbike-Filme, die es je gab. War damals, also der ist 2010 erschienen, auch war auch was krass Neues. Also es ist einfach, müssen wir uns einfach mal angucken. Mhm. Also es wurden...
Wenn ich mal wieder Zeit für mich brauche.
Es war halt einfach so gut gemacht. Also das war, sowas gab es vorher noch nicht.
Warum?
Gab es auch seitdem, glaube ich, nicht nochmal. Also es sind immer noch sehr gute Filme erschienen, aber das war wirklich so richtig jedes Detail durchdacht. Mhm. Und jetzt die Frage an dich. Erste Frage. Wie lang war die Drehzeit? 1, 3 oder 5 Jahre?
5 Jahre.
Falsch! 3 Jahre sind's. Mhm. Mache ich erstmal ein großes F dahin?
Ich habe ja noch 2.
Waren es überhaupt 3 Jahre? Waren es überhaupt 5 Jahre? Oh Scheiße, ich muss mal nachgucken. Nee, ich glaube, es waren 3 Jahre.
Mit ziemlich Hast du dich nicht vorbereitet?
Oh Gott, ich glaube, es waren doch 5 Jahre. Na doch, aber ich hab's. Egal.
Nee. Wir machen. Du bist auch so ein Günther ja auch. Sie haben die Millionen nee, gewonnen.
Durchgelesen, nee, doch ich habe 1, 3 und 5 geschrieben. egal. Also auf alle Fälle gucken wir mal weiter.
Richtig, oder?
Was?
War es richtig? 5 Jahre.
Nee, ich weiß es nicht, ich kann jetzt nicht nachgucken, gucke ich gleich.
Gut.
Und,
ist natürlich sehr spannend.
Ich bin echt zu schlecht. Richtig oder falsch, Frage. Es ist der teuerste Mountainbike-Film aller Zeiten.
Falsch.
Richtig, also ja, es ist falsch. Weil der war, ich weiß gar nicht, was am Ende gekostet hat, aber es war so, dass das vom Anfang an, das haben halt zwei so Typen gemacht. Warte mal, die Namen habe ich mir aufgeschrieben. Also die haben sich dann Stance-Films genannt, Derek Frankowski und Ryan Gibb, die einfach nur, ich glaube, die waren sogar, ich will nichts Falsches sagen, also die hatten vorher keine, die konnten nichts vorzeigen, also die konnten nicht zu einem Sponsor gehen und sagen, guck mal hier, wir wollen das und das und das machen, die hatten einfach keine Referenzen und haben das halt alles so ein bisschen, also ich glaube doch, dass Shimano und Scott von Anfang an als Sponsoren dabei waren, aber das Budget konnte davon irgendwie nicht gedeckt werden, also ich glaube immer ziemlich sicher nicht, dass es der teuerste Film aller Zeiten war. Mhm. Ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber ich gebe dir trotzdem den Punkt.
Danke.
Letzte Frage. 3 Songs aus dem...
Was soll ich jetzt sagen, oder
Nein, aus dem Film wurden speziell dafür komponiert. Richtig oder falsch?
Es zählt dann als Song, ist definiert als ein Jingle oder so?
Nee, richtig ein Lied.
Und die, okay, von Bands, die man kennt?
Na, von einem Komponisten.
Also so eine Art Filmmusik. Also wurden bestimmt dafür extra Sachen komponiert. Ich sag einfach mal richtig.
Falsch! Also ja, die wurden komponiert, aber es waren 8, nicht 3.
Ja, ich habe mir schon sowas gedacht, dass du schon sagst, es sind bestimmt 8.
Oh, ja, Andrew Mitchell hieß der Typ, der hat extra dafür die Musik gemacht.
Aha.
Cool. Genau. Ja, ob das jetzt alles richtig oder falsch ist, muss ich noch mal nachlesen. ob es jetzt 3 oder 5 Jahre waren, das ist echt, da bin ich jetzt echt.
Das ist eine echte Frage, da gibt es nämlich keine Antwort.
Ich glaube, es waren 5 Jahre. Oh Gott, naja, gut, ist egal. Auf alle Fälle gucken wir uns mal Lifecycles an und ich kann es allen Leuten da draußen nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist wirklich einzigartig.
Gab es für sehr dich geil. Irgendeinen, oft fangen Leute ja an, ein Hobby zu verfolgen, wenn sie irgendwas wo gesehen, erlebt oder sonst was haben. Gab es diesen Moment bei dir?
Dass ich Mountainbiken angefangen habe
wegen einem Film, wegen einem Event, wegen einem Fernsehbeitrag.
Nee, ich bin da ja einfach reingekommen. Also ich wollte das gar nicht. Nee, ich bin BMX gefahren, hat mir einer Mountainbike gegeben, hat gesagt, hier, fahr mal Rennen mit. Und dann mache ich das einfach, also weiß ich nicht. Nee, ich war da null inspiriert beim Mountainbiken. Ich habe überhaupt nie vorher was mit Mountainbiken zu tun gehabt. Mhm. Und ja, also nicht, dass ich es da nicht wollte, ich fand das dann schon geil, aber ich habe nicht das vorher gesehen und mir gedacht, boah, das wäre so cool, mein Mountainbiker zu sein und das soll mein Beruf werden, sondern es ist einfach so passiert.
Jemand hat ja, genau. Wer war derjenige, der dir dieses Rad hingestellt hat?
So ein Typ aus Dresden, ich habe seinen Namen vergessen.
Ja, den muss man
der war irgendwie so ein Händler oder so.
Aha.
Und der hat mir einfach das Rad gegeben.
Siehst du mal, was
das ist. Das allererste Rennen bin ich ja noch auf dem Cruise, also auf dem BMX-Rad gefahren. Mhm. Und dann hat er mir so ein Rad hingestellt. Und genau, das war dann die erste deutsche Meisterschaft in Willingen, die ich mitgefahren bin. Das war, keine Ahnung, 2007, 2008 oder so. Und ich hätte gewonnen, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe alles vorher die Quali gewonnen und dann im Halbfinale war ich auch in Führung liegend. Da war so ein großer Sprung, den bin ich da, oder für mich damals groß, bin ich dann nicht gesprungen in dem Halbfinale, weil ich dachte, das musst du jetzt nicht machen, bist du eh in Führung. Und durch diesen Aufprall, ich bin halt nicht gesprungen, sondern so ein bisschen reingesprungen, ist an diesem geliehenen Rad das Tretlager gebrochen. Da haben so beide Kurbelarme runtergehangen. Und da dachte ich noch, da habe ich so geschrien. Ich war außer mich, dachte so, fuck, das kann doch nicht sein. Und das war so die Mitte der Strecke. Und ich dachte, vielleicht kann ich noch ein Ziel retten. Aber ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, auf einem Mountainbike mit beiden Kurbelarmen unten, kommst du einfach keinen Meter mehr. Da kannst du auch nicht mehr pushen, weil du kannst überhaupt keinen Druck mehr geben. Das ist wie auf so einem Roller. Und ich habe das irgendwie noch versucht. Dann bin ich abgestiegen, bin gerannt. Aber irgendwann haben die mich dann halt überholt. Die anderen, und da bin ich wirklich, ich bin da stehen geblieben, ausgerastet, da waren noch so viele Zuschauer, ich habe mein Rad weggeschmissen, ich habe meinen Helm weggeschmissen, ich war außer mir. Und damals hat, jetzt kommt da wieder Michael Kohl von Schwalbe, hat da auch zugeguckt und hat mich da schon gesehen. Was ist das für eine Furie? Wer ist das? Und dann ein paar Monate später bei der Eurobike, dann bei der Messe, bin ich am Rennen mitgefahren, hatte einen Platten und hatte absolut keine Ahnung, wie man das Ding wechselt oder was. Das war alles neu für mich. Beim BMX hattest du nie einen Platten. Und bin da schnell rein irgendwo, erster Stand, war halt ein Schwalbe und bin da hingerannt und hab gesagt, ey, ich mach mal schnell irgendwie Hilfe. Und dann hat er gesagt, du bist doch die aus Willingen. Ich so, ja, Mann, hilf mir. Und dann hat er
komm ich nicht.
Hat er mir einen Schlauch gegeben, ich habe dann das Rennen gewonnen und seitdem bin ich bei Schwalbe. Ja. Ja, so war das. Also ich habe jetzt versucht, parallel nochmal zu gucken,
wenn ihr mal eine Mountainbike-Karriere starten wollt, einfach mal krass ausrasten.
Nee, aber ich meine, wenn du das unbedingt willst und dann sowas passiert, dann ist man halt einfach, also damals, als ich diesen krassen Sturz hatte, 2016, da war das auch, das war wie, du bist dann so, du denkst dann so in diesem Moment, das ist jetzt nicht passiert. Mhm. Also das ist eine Katastrophe, da geht die Welt unter in diesem Moment. Wenn man das halt unbedingt will. Mhm. Ja. Ja. Ich habe hier parallel nochmal versucht rauszufinden, wie lange das jetzt gedauert hat mit dem Lifecycles-Video. Ich finde es jetzt echt nicht raus.
Ist egal.
Ist mir ultra unangenehm.
Das ist der Cliffhanger für die nächste Folge.
Ah, guck mal an. 5 Jahre tatsächlich.
Yes. Und damit?
Over 5 years in the making and using the bicycle as a vehicle. Lifecycles takes you on a journey through nature's most beautiful, dramatic and sometimes unforgivable landscapes.
Wow.
Life cycles. Life is a circle. Okay, gut, du hast es gewonnen, tatsächlich. Also, crazy.
Crazy.
Ah, okay, wir haben auch ein Stündchen durch. Ich würde mal sagen, schön war's. Zurück an die Arbeit. Sorry, Leute, nochmal, dass wir hier euch so lange haben warten lassen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die, also das ist total geil, habe ich schon gehört, die gesagt haben, oh, jetzt bin ich mit allen Folgen durch, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Das finde ich ja total cool, dass wir echt anscheinend irgendwie hier einen ganz guten Job machen. Wir haben schon 500 Abonnenten. Crazy, oder?
Crazy.
Also vielen Dank euch fürs Zuhören. Immer gerne mehr Fragen, Feedback, alles Mögliche. Wir wünschen euch einen wunderschönen Black Friday.
Genau, lasst euch nicht...
Lasst krachen.
Nee, lasst euch nicht erniedrigen von der Marketingindustrie.
Dann kauft lieber bei uns, weil wir machen alles mit der Hand. Wir verdienen nichts daran. Nee,
kauft nichts bei uns. Ich will nicht mehr abends.
Wir machen trotzdem, wir werden trotzdem unseren kleinen Merchandise-Shop in die Shownotes tun. Vielleicht wollt ihr doch mal vorbeigucken. Und vielleicht machen wir auch bald Schotterwege-Merchandise. Eine kleine Dachs vorne drauf auf so ein Polohemd eingesteckt. Geil, oder? Wollt ihr das?
Ich glaube nicht.
Doch, ich will das.
Dann druckst dir.
Ja, nee, also genau. Bleibt gesund und ich weiß gar nicht, wann die nächste Folge kommt, ob wir jetzt dann jede Woche...
Wir versuchen es, das muss man dazu sagen. Wir sind tatsächlich sehr engagiert und uns liegt das sehr, sehr am Herzen und wir machen es echt gern und freuen uns über jedes Feedback, jeden Kommentar, jede Frage und nehmen das sehr ernst und finden es schön, wenn ihr weiter zuhört.
Okay, dann sagen wir mal Tschüssikowski!
Macht es gut!
Bis dann, Imanski! Oh Gott, jetzt richtig fertig, oder? Okay. Ciao!